Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Ein Samstagabend im Januar kommt natürlich nicht ohne Premieren aus. Wir schauen in dieser Fazitausgabe nach Stuttgart, wo das neue Stück von Simon Stevens uraufgeführt wurde. Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau. Es geht um familiäre Tragödien vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und die Premiere am deutschen Theater The Hills Are Alive von den Puppenspielern Nikolaus Habjan und Neville Trenter. In unserer Reihe Essen, Nebensache, Kantinen mit Charakter geht es heute in die Kantine von David Chipperfield. Erwartungsgemäß ein ästhetisch ziemlich ansprechender Ort. Preislich ist das Essen allerdings etwas weiter oben angesiedelt. Der britische Dramatiker Simon Stevens ist nach wie vor ein gern gespielter Autor, auch auf deutschen Bühnen. Oft geht es in seinen Stücken um Familie, um Klasse, um Themen wie soziale Isolation. Sein neuestes Stück ist heute in Stuttgart uraufgeführt worden, heißt Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau. Es geht um den unheilbar kranken Christoph, Anfang 20, und seine Freundin Nicola, die noch einmal einen Tag zusammen verbringen wollen, eine imaginäre Reise, die zu wichtigen Orten, aber auch zu wichtigen Menschen führt. Christoph, aber er scheint bereit zu gehen, weil er den Untergang des Planeten nicht mehr erträgt. Soweit die inhaltliche Kurzfassung. Unser Kritiker Martin Pesel hat die Uraufführung in Stuttgart gesehen. Herr Pesel, das klingt ja ziemlich schwermütig so zu Beginn des Jahres.
Ja, Frau Schwarz, das ist es auch. Melancholie, Trauer und Tod, das scheint neben Autos und Schnee die Essenz zu sein, die Simon Stevens von seinen Spaziergängen im Rahmen eines fünftägigen Aufenthalts in Stuttgart im November 2021 mitgenommen hat für diese Auftragsarbeit. Wenn man denn unbedingt Themen ausmachen möchte, denn Stevens ist ja so ein herrlich britischer oder mit anderen Worten angenehm undeutscher Dramatiker. Bei ihm geht es nicht um Gegenwartsdiskurse, obwohl viel geredet wird in seinen Stücken und diese auch in der Gegenwart spielen, sondern es geht um die Begegnung von Menschen. Menschen mit Ängsten und Freuden und Fragen, Menschen mit einer Vergangenheit und möglicherweise einer Zukunft und darum, wie sie mit diesen Fragen umgehen oder auch wie sie sich einander annähern. Und dieser neueste Text ist dabei eben auch noch durchzogen von, ja, ich möchte eigentlich sagen, von verschiedenen Traurigkeiten, die in Konkurrenz miteinander treten ist. Es wird immer wieder ein persönlicher Verlust wie der des eigenen Lebens oder einer geliebten Person damit aufgewogen, dass der Planet eigentlich kaputt ist und alles, was wir so aufgebaut haben, möglicherweise bald enden könnte. Was natürlich erst recht wieder traurig macht. Und in diesem Zusammenhang lässt sich auch die Wendung aus dem Titel Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau erklären. Im Englischen ist es sogar viermal A Dark, 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 Dark Blue. Da schlägt nämlich eine werdende Tante ihrem Bruder, dem werdenden Vater, vor, etwas ganz Dunkles, am besten fast Schwarzes für sein Kind als Babykleidung zu kaufen.
Mhm. Aber immerhin blau. Wie hat denn Simon Stevens dieses Stück aufgebaut?
Es gibt 10 Figuren, die wir in abwechselnden Szenen im Dialog erleben. Fast immer finden diese Begegnungen in Zweierkonstellationen statt. Die wichtigste ist eben die zwischen dem sterbenden Christoph, der eigentlich schon nicht mehr bei Bewusstsein ist, in der Vorstellung seiner Freundin Nicola aber noch einen letzten Tag mit ihr verbringt und auch ganz viel mit ihr spricht. Dann gibt es zum Beispiel Carolina, Christophs ehemalige Mitbewohnerin und beste Freundin. Die kriegt Besuch von ihrem Bruder, der sich bei Porsche für eine Stelle beworben hat, wo wiederum der Vater von Christoph, Walter, als Autoverkäufer arbeitet, obwohl er seine Frau bei einem Autounfall verloren hat. Und Walter bekommt Besuch von seinem Schwager Matthäus. Der saß 3 Jahre wegen des Besitzes von sogenannter Kinderpornografie im Gefängnis. Und dieser Besuch gibt Walter Gelegenheit, seinen Schwager was zu fragen. Davon haben wir einen Ausschnitt.
Ich wollte dich fragen, ob du jemals Chris gefickt hast. Harry. Versprochen. Oder ob du jemals Filme von Chris gemacht hast oder ihn nackt fotografiert hast.
Hab ich nicht.
Oder ob du dir vorgestellt hast, ihn zu ficken und dir dabei einen runtergeholt hast.
Nein.
Denn wenn ja, hätte ich dich umgebracht.
Ich habe nie jemanden berührt. Ich hatte überhaupt nie die Fantasie, ein Kind sexuell zu berühren, das hat sich alles nur im Internet abgespiegelt.
Das war jetzt ein Ausschnitt eher spät im Stück, aber ein gutes Beispiel, auch spät an diesem Tag, den wir miterleben. Denn auch an den anderen Stellen, bei den anderen Bewegungen werden die Dialoge zunehmend intensiver und führen auch oft zu intimen Geständnissen.
Und wo viele Dialoge sind, lebt ein Stück dann wohl auch von Ensembleleistung?
Ja, es ist für das Stuttgarter Ensemble ein sehr dankbarer Text. Und die SpielerInnen nehmen ihn auch ebenso dankbar an. Echte, nahbare Figuren, die sich aus ihrer Haltung, ihren Gedanken und aus dem heraus, was sie sagen, entwickeln. Und einfach nur, indem sie die Dinge sagen, entsteht Emotion, entsteht Beziehung. Einige SpielerInnen lassen ihre Figuren aber auch stark in die Körperlichkeit übergehen. Matthias Lea zum Beispiel, den wir gerade als Matthäus gehört haben, der muss sich ständig kratzen. Und Therese Dörr spielt eine 49-jährige Frau, die vor langer Zeit ihren Sohn verloren hat und seitdem in ständiger Anspannung, ja fast Schieflage durch die Welt geht. Während Felix Jordan, gewissermaßen der Protagonist Christoph, der ja eigentlich nur vom Krebs zerfressen daliegt, in dieser Fantasie aber umso heiterer und lebhafter und schalkhafter über die Bühne hüpft. Also das ist bei aller Traurigkeit schon auch immer wieder sehr schön.
Das Ganze, wie gesagt, eine imaginäre Reise mit vielen Begegnungen umgesetzt hat das Elmar Görden als Regisseur. Wird diese Imagination auf der Bühne dann konkret?
Ja, allzu konkret soll sie auch gar nicht werden. Der Autor hat sich einen szenischen Realismus verbeten. Er will, dass alles nur durch Spiel und Text zum Leben erwacht. Da hat sich Elmar Görden nicht immer dran gehalten. Er baut schon so ein paar Spielereien ein. Manchmal versammelt er das ganze Ensemble zu so Formationen und dann singen sie Always Look on the Bright Side of Life. Und hinten gibt es eine Videowand, die, wenn eine Szene auf einem öffentlichen Platz spielt, Tauben andeutet und im Schwimmbad Wasser und die manchmal Regieanweisungen anzeigt. Ansonsten aber besteht das Bühnenbild ganz minimalistisch aus einem großen, aufgehängten Metallrahmen, mit dem man auch schaukeln kann, wenn man sich draufsetzt oder stellt. Es ist die Uraufführung und sie bleibt auch entsprechend werktreu. Das wirkt sich auch so aus, dass der Abend mit über 2 Stunden ein bisschen lang geraten ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Theater dieses wirklich traurig schöne Stück nachinszenieren werden. Denn die Stuttgart-Anspielungen, die es in diesem Auftragswerk zwar gibt, kann man auch ganz gut weglassen. Wenn man bedenkt, dass Stevens gerade mal 5 Tage zur Recherche hier war, sind die vernachlässigbar. Sein Stück könnte im Prinzip überall spielen, sogar in England. Und das ist eine gute Nachricht.
Martin Pesel über die Uraufführung von Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau von Simon Stevens am Staatstheater Stuttgart. Und am Mittwoch, den 10. Januar, ist die nächste Vorstellung. Das internationale Kollektiv Forensic Architecture ist seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken, wenn es um künstlerische Recherche geht. 2011 wurde die Gruppe vom Israeli Eyal Weizmann am Goldsmith Institute in London gegründet. Es ging dabei von Anfang an um Nachweise von Menschenrechtsverletzungen und staatlicher Desinformation. Israel und der Nahe Osten standen auch immer im Fokus, aber mit der Recherche zum NSU-Komplex wurde Forensic Architecture dann auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt. Die Recherchekunst scheint eine Leerstelle zu füllen, die andere, zum Beispiel staatliche Behörden, nicht füllen. Jetzt ist Forensic Architecture aber in die Kritik geraten und das hat mit dem Gaza-Krieg zu tun. Man wirft Eyal Weizmann und seinem Team den Griff nach den falschen Quellen und den Deckmantel wissenschaftlicher Objektivität vor. Fragen dazu an die Journalistin Saskia Trebing. Frau Trebing, zunächst mal, was für ein Projekt wird denn da genau kritisiert? Und von wem?
In dieser Woche ist in der Tageszeitung Taz ein Artikel erschienen von der Journalistin Mira Annelinas. Da geht es um ein Projekt oder mehrere Projekte von Forensic Architecture zum Gaza-Krieg. Seit dem Terroranschlag der Hamas in Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee in Gaza hat Forensic Architecture auf Social Media viele Videos veröffentlicht, wo es zum Beispiel um die Angriffe von medizinischer Infrastruktur geht. Und dabei geht es jetzt speziell um ein Video zum Angriff auf das Al-Ali-Krankenhaus, wo die Hamas behauptet hat, es sei eine israelische Rakete gewesen. Und diese Erkenntnis dann aber von Israel abgestritten wurde. Und dann es eben verschiedene Ermittlungen auch gab von verschiedenen Gruppen, wer denn dieses Krankenhaus geschossen hat oder den Parkplatz davor. Also hier gibt es unterschiedliche, auch widersprüchliche Erkenntnisse. Und in diesem Artikel wird daraus eben die Frage abgeleitet, ob es bei Forensic Architecture, die eben mit der Analyse von öffentlich zugänglichen Quellen, die viel mit Modellen arbeiten, mit Audioanalysen, mit Zeugenaussagen, die dann in räumliche Darstellung umgewandelt werden, ob es da eine ideologische Schlagseite gibt, also dass es von vornherein eine Annahme gibt, dass Israel der Täter ist und die Palästinenser sind die Opfer. Und dass sozusagen unter diesem, ich zitiere jetzt aus dem Artikel, Deckmantel von vermeintlich objektiven Fakten da auch Ideologie drunter stecken könnte.
Mhm. So, das ist dieser eine Artikel in der Taz. Aber Eyal Weizmann, der ist ja auch vor Weihnachten ausgeladen worden von einem Vortrag, den er an der RWTH Aachen, also dort an der Uni, halten sollte. Stichwort Ideologie. Das schlägt ja in die ähnliche Kerbe.
Ja, also dieser Vorwurf von Parteilichkeit, das ist nicht ganz neu. Also wir haben es ja gerade gesagt, Eyal Weizmann ist selber Israeli, sagt aber auch von sich, dass er die BDS, die israelkritische BDS-Boykottkampagne unterstützt. Also ja auch nochmal, wie komplex einfach das Reden über diese BDS-Strukturen sind und wie schwierig das auch ist, wenn man eben pauschal sagt, das ist eine antisemitische Gruppierung per se. Und diese Kontroverse um Forensic Architecture, einerseits sind die ein sehr anerkanntes Kollektiv in der Kunstwelt, eben gerade auch seit der Documenta und den NSU-Untersuchungen. Auf der anderen Seite gab es eben auch immer mal wieder Verwerfungen in der Kunstwelt aufgrund von Forensic Architecture. Nur zwei aktuelle Beispiele. Der jetzige Direktor des ZKM in Karlsruhe war vorher Direktor der Whitworth Gallery in Manchester und der zeitweilig sogar von seinem Posten enthoben, weil er eine Arbeit von Forensic Architecture gezeigt hat, die sich mit der Verschmutzung von Luft durch Chemikalien durch Israel in palästinensischen Gebieten und im Libanon beschäftigt. Und in einem Statement zu dieser Arbeit wurden auch sehr polemische Begriffe benutzt von Forensic Architecture, zum Beispiel genozidale Tendenzen, Siedlerkolonialismus und Rassismus gegenüber den Palästinensern. Und das sind ja alles auch so Begriffe, die gerade sehr in der Diskussion sind, wie angemessen die sind, wie präzise die sind, wie historisch brauchbar und wie produktiv die überhaupt sind. Auch bei der Berlin Biennale wurde diese Ausstellung gezeigt und auch da gab es eben wieder diesen Vorwurf der Parteilichkeit. Allerdings klingt das jetzt alles auch so ein bisschen, als würde sich Forensic Architecture nur zum Thema Nahostkonflikt solche Recherchen machen und das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also das Grundprinzip von Forensic Architecture ist, dass sie sich mit von Staaten begangenen, von Regierungen, von Behörden begangenen Menschenrechtsverletzungen beschäftigen und eben nicht mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten, sondern eigentlich fast so Gegenermittlungen machen. Und das gibt es zum Thema Ukraine, das gibt es auch zum Thema Rassismus in den USA, das gibt es zum Thema Pushbacks von Geflüchteten. Und insofern ist diese Verengung des Blicks auf diesen Nahostkonflikt bei Forensic Architecture, denke ich, relativ polemisch und im Moment dem auch sehr aufgeheizten Klima geschuldet. Und ich denke, dass das eben auch da zusammenhängt, dass viele Institutionen auch im Moment so eine Hilflosigkeit spüren angesichts der verhärteten Fronten, die es gibt, auch in der Kunstwelt und gerade in der Kunstwelt. Und dass man da mögliche Unterhaltungen einfach schon vornherein abschneidet, also gar nicht erst entstehen lässt. Ich glaube, das wird auch immer deutlicher und das wird uns sicher noch länger beschäftigen, diese Diskussion darüber.
Saskia Trebing, noch eine Nachfrage. Würden Sie sagen, dass die Recherchen von Forensic Architecture, wenn es um den Nahen Osten geht, aufgrund vielleicht auch der Herkunft von Eyal Weizmann, besonders in Anführungszeichen aktivistisch sind? Oder ist sozusagen in der Rezeption eine besonders strenge Bewertung der Arbeit von Forensic Architecture festzustellen?
Also die besonders strenge Bewertung ist definitiv im Moment zu beobachten. Das war vorher auch schon teilweise zu beobachten, auch in Deutschland nochmal speziell. Aber ich glaube, dass diese Tendenziosität, will ich jetzt mal nennen, bei der Auswahl der Fälle, dass die wahrscheinlich Forensic Architecture gar nicht bestreiten würden. Ich finde aber trotzdem, dass man natürlich auch Videos von Forensic Architecture kritisieren kann und auch muss, wenn es jetzt zum Beispiel Widersprüche gibt, wie bei diesem aktuellen Video. Und insofern denke ich, ist es wichtig, die Videos eben auch einzeln zu betrachten und wirklich die Ermittlungen zu betrachten, die ja auch nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Natürlich sind auch Modelle anfällig und natürlich muss man auch solche Ermittlungen kritisieren können.
Vielleicht generell noch mal ein paar Überlegungen zu dieser Artistic Research, wie Sie Forensic Architecture betreiben. Der Vorwurf, dass es sich nicht um eine neutrale wissenschaftliche Betrachtung handelt, kommt mir ja fast ein bisschen absurd vor, weil es sind ja Künstler, die sich eben erlauben, bestimmte Fragestellungen zu formulieren und die werden vermutlich immer ein wenig anders ausfallen als die, die Wissenschaftler stellen würden? Oder wie würden Sie überhaupt die Arbeit von künstlerischer Recherche da einschätzen?
Es ist tatsächlich, würde ich sagen, sehr komplex, weil bei Forensic Architecture dieser Widerspruch in beide Richtungen geht. Also Sie haben auch vor Gericht zum Beispiel schon den Vorwurf bekommen, das ist ja kein Beweisdokument, weil es nur Kunst ist. Und dann in der Kunst wird Ihnen vorgeworfen, das ist ja gar nicht nach wissenschaftlichen Standards, sondern das ist teilweise wertend oder subjektiv. Und insofern ist so diese Hybridstruktur, die dieses Kollektiv hier hat, das ist angebunden an die Universität. Also die Mitglieder haben ganz unterschiedliche Hintergründe und würden sich, glaube ich, auch nicht vordergründig unbedingt als Künstler verstehen. Aber ich glaube, sie haben nach und nach gemerkt, welche Vorteile es auch für sie mitbringt, in einem Kunstkontext präsent zu sein, weil es einmal natürlich eine andere Öffentlichkeit findet, als wenn man in Menschenrechtsberichten von NGOs auftaucht oder wenn man in Gerichtsprozessen auftaucht oder wenn man in politischen Gremien auftaucht, was eben teilweise auch wieder unterbunden wurde, weil die staatlichen Akteure sich selbst nicht belasten wollen. Zum Beispiel beim NSU-Prozess gesehen, dass das Video, was auf der Documenta zu sehen war, wurde dann als Beweismittel im NSU-Prozess abgelehnt, weil es eben nur Kunst in Anführungszeichen war. Andererseits hat dann der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag auch über dieses Video gesprochen. Und insofern kann es natürlich ein Vorteil sein, in der Kunst präsent zu sein. Es kann aber auch eigentlich ein Nachteil sein, weil einem eine bestimmte Art von Glaubwürdigkeit dann fehlt. Und andererseits besteht natürlich auch die Gefahr, dass wenn man in der Kunst auftaucht und aber den Anspruch hat, Fakten zu vermitteln, und aber keine Verpflichtung hat, sich an wissenschaftliche Standards zum Beispiel zu halten oder es gibt keine Peer Review und man kann sich dann natürlich auf die Kunstfreiheit auch beziehen, aus guten Gründen, dann gibt es natürlich auch immer so einen gewissen Grund, dann auch solche Werke kritisch zu betrachten. Und es gab einen Artikel in der Zeitschrift Art in America dieses Jahr von Emily Watlington, den ich sehr bedenkenswert fand, die darüber geschrieben hat, jetzt gar nicht auf den Nahostkonflikt bezogen, sondern ganz generell auf die Arbeit von Forensic Architecture bezogen, dass diese Übertragung von Informationen in Bilder und Grafiken, denen sie sich ja bedienen, also es ist ganz oft so, dass es Architekturmodelle sind, es gibt Zeitstrahl, es werden Zeugenaussagen, werden dann eingebettet in räumliche Szenarien, was manchmal fast so ein bisschen wie ein Computerspiel ist, dass das erstens natürlich zur Wissensvermittlung beiträgt, dass man diese abstrakten Informationen besser verarbeiten kann als Publikum, gleichzeitig aber auch so eine Verführung darstellen, auch Vermutungen und auch Modelle und auch die Unsicherheiten, die das weiterhin beinhaltet, dann aber durch diese Bilder als gegeben zu sehen. Und darüber zu diskutieren, finde ich sehr wichtig und auch sehr produktiv. Allerdings denke ich, kann man das auch machen, ohne jetzt die Arbeit dieses ganzen Kollektivs per se in Frage zu stellen.
Saskia Trebing über die Kritik an der Künstlergruppe Forensic Architecture. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Früher waren Kantinen sehr funktional und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station und ein Ankerplatz. Sie ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Essen Nebensache. Kantinen mit Charakter.
Da geht es heute in die Kantine eines Architekturbüros. David Chipperfield, Pritzker-Preisträger. Er betreibt ein großes Büro, auch in Berlin, und eine Betriebskantine, die Gerd Brendel für Fazit besucht hat.
Das Einzige, was rein äußerlich hier an eine typische Kantine erinnert, ist der diskrete Eingang. Kein Kneipenschild, keine Speisekarte im Schaukasten, nur ein schlichtes Klingelschild weist den Weg durch die Hofeinfahrt. Willkommen in der Welt des David Chipperfield. Betonwände neben Klinkerfassaden aus der Gründerzeit. Mitten im Hinterhof steht ein zweigeschossiger Betonkubus. Die sorgfältig beschnittenen Baumkronen sind kahl.
Und das ist alles zusammen entstanden mit der Idee, hier eben diesen einen Ort zu entwickeln, wo sich die Mitarbeiter gerne aufhalten, gerne treffen, gut miteinander kommunizieren können und der auch einfach offen sein soll für die Umgebung, für die Nachbarn.
Die Architektin Ulrike Eberhardt ist eine der gut 100 Mitarbeiterinnen, die ihre Mittagspause in der firmeneigenen Kantine von David Chipperfield verbringt.
Die Möbel, so wie bei uns oft, sind halt sehr reduziert auf das Wesentliche, wie die Baukörper eigentlich auch. Von der Funktion und von der Qualität der Materialien entwickeln wir sehr gerne die Architektursprache.
Im schmalen Innenraum fällt auf, was fehlt. Statt der typischen Kantinen-Warmhalte-Wannen stehen Plunderstückchen auf dem Edelstahltresen. Daneben hackt Koch Georg Gemüse.
Wir setzen hier gerade eine Brühe an, damit wir morgen Risotto kochen können. Und außerdem als Suppe einen Gemüseeintopf. Für beides brauchen wir als Gas.
Die brodelt gerade in einem der großen Töpfe hinter dem Tresen. Das Essen kommt direkt vom Herd.
Und weil gutes Essen halt gerne auch am Tag selber produziert wird, gibt es bei uns halt keine Auslage, in der alles ewig steht, sondern bei uns wird direkt aus dem Topf serviert.
Kein typisches Kantinenessen, aber kantinentypisch beschränkte Auswahl, erklärt Jonas Hoffmann, seit 3 Jahren Kantinenwirt.
Und dann haben wir immer einen vegetarischen Hauptgang. Also heute haben wir da zum Beispiel den Strudel mit Sauerkraut. Dazu gebackenes Wurzelgemüse und eine vegetarische oder in dem Fall sogar vegane Jus. Wir backen fast täglich selber. Donnerstag gibt es immer unsere selbstgemachten Zimtschnecken. Heute haben wir allerdings einen Blätterteig mit Birne und Apfel. Heute Morgen in den Ofen geschoben.
Alles aus biologischem Anbau und aus der Region. Das hat seinen Preis.
Wir haben immer eine Suppe da, die kostet aktuell 8,80 Euro, weil wir aktuell uns an dem Projekt Suppe mit Sinn beteiligen von der Berliner Tafel. Das heißt, bei jedem Euro direkt an die Berliner Tafel gespendet. Genau, um was Gutes zu tun, um für Leute, die jetzt aktuell in der kalten Jahreszeit kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen haben.
Schön essen und Gutes tun. So sehen das auch die Stammkunden aus den Büros ringsum, wie Eduard und sein Geschäftspartner.
Wir arbeiten in der Nähe. Ich gründe gerade eine Firma, beziehungsweise arbeite an was ganz Neuem. Ich bin gerade so in der Phase, halt rauszufinden, an was wir genau arbeiten wollen. Also geht so Richtung Apps, Software. Ja. Genau, das ist so genau alle Stereotypen einmal für mich.
Lacht der typische Vertreter der Berlin-Mitte-Kreativszene.
Ja, man fühlt sich so für ein Mittagessen so, als würde man hier arbeiten. Und meine Mutter ist Architektin und keine Ahnung, ich habe mich immer wohlgefühlt so in der Nähe von Architekten. Deswegen ja, ist das so mein Weg, wahrscheinlich mich so ein bisschen zu Hause zu fühlen.
Da sitzt dann auch Ulrike Eberhardt mit Kolleginnen an den original Chipperfield-designten langen Wirtshaustischen auf original designten Chipperfield-Bänken und unterhalten sich über was?
Im Projekt Alltag entwickelt sich es einfach sehr häufig, dass man mit dem Projekt Team essen geht.
Um sich dann auch vermutlich weiter über das Projekt zu unterhalten. Die Kantine als Treffpunkt für alle. Von der Praktikantin bis zum Chef.
Klar, David Chipperfield ist ein großer Name. Und wenn man erst seit kurzem im Büro ist, dann setzt man sich vielleicht nicht sofort zu David an den Tisch.
Aber, betont Eberhardt,
es gibt ja jetzt auch hier keinen VIP-Tisch für die Geschäftsleitung. Das wollte nie jemand.
Ein paar ungeschriebene Gesetze gelten allerdings auch hier. Eines gilt wohl für alle Kantinen der Welt.
Ich finde, man sollte nicht über Kollegen lästern. Hören ja alle mit.
Das andere ungeschriebene Gesetz für schön designte Architektenkantinen.
Und auch nicht über die Bauherren, die konnten auch hier auftauchen.
Die Betonwände der schönsten Kantine Berlins würden den Kantinenklatsch als Echo bis in den letzten Winkel potenzieller Investorenbüros zwischen Berlin-Mitte und Shanghai tragen.
Gerd Brendel über die Kantine des Architekturbüros von David Chipperfield in Berlin. Und morgen geht es zu einer richtigen Ikone in unserer Kantinenserie hier bei Fazit, und zwar nach Hamburg in die Spiegelkantine von Werner Panton.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedeke.
Mitte Januar startet der Dialog mit Kamerun über die Rückgabe von Kulturgütern. Wie das Stuttgarter Lindenmuseum mitteilte, treffen sich dafür in der baden-württembergischen Hauptstadt Verantwortliche von 11 deutschen Museen und Delegierte des Interministeriellen Komitees für die Rückführung illegal ausgeführter Kulturgüter sowie ausgewählte Vertreter traditioneller Königshäuser aus Kamerun. Deutschland ist den Angaben zufolge im Besitz von etwa 40.000 Kulturgütern aus Kamerun, von denen viele während der Kolonialherrschaft 1884 bis 1919 in deutsche Museen gelangten. Verschiedene traditionelle Gemeinschaften in Kamerun fordern die Rückgabe. Das Lindenmuseum in Stuttgart leitet als Bewahrer der größten kamerunischen Sammlung in Deutschland die Gespräche. Der Musiker und Schriftsteller Sven Regener erhält den Paul-Linke-Ring 2024 der Stadt Goslar. Regener sei die poetische Fachkraft für ironisch-lakonische Zärtlichkeit, begründete die Preisjury ihre Entscheidung. Präzise kleide er Liebesleid und Launen in prägnante Sätze und Geschichten. Regener stammt aus Bremen. Als Musiker ist er seit den frühen 80er Jahren etabliert. Bei Element of Crime spielt er Gitarre und Trompete und singt die meisten der von ihm geschriebenen Liedtexte. Auch als Schriftsteller ist er erfolgreich, seine Romane waren allesamt Bestseller. Der undotierte Preis ist nach dem deutschen Operettenkomponisten Paul Linke benannt. Er wird jährlich an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke verdient gemacht haben. Ein Termin für die Preisverleihung steht noch nicht fest. Wegen des Films Saltburn ist der Song Murder on the Dance Floor nach mehr als 20 Jahren zurück in den britischen Charts. In Großbritannien landete das Lied von Sophie Alice Baxter nun auf Platz 8, wie die Official Charts Company bekannt gab. Es sei dank des Saltburn-Effekts erstmals seit 22 Jahren wieder in den Top 10, hieß es. Die schwarze Komödie Saltburn erzählt von einem Studenten im englischen Oxford, der sich mit einem reichen und schönen Kommilitonen anfreundet. Gemeinsam verbringen sie den Sommer auf dem Landsitz der Familie.
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Und jetzt geht es ums Puppenspiel, ein Fach, dem Nikolaus Habjan in den letzten Jahren wieder zu Ehren verholfen hat. Bei der heutigen Premiere im Deutschen Theater hat er aber nicht alleine mit seinen Puppen auf der Bühne gestanden, sondern da war Neville Tranter dabei. Der Australier hat vor Jahrzehnten das Puppenspiel überhaupt erst als ernstzunehmende Kunstform etabliert. The Hills Are Alive heißt das Stück, mit dem die beiden sich den Traum erfüllt haben, gemeinsam zu spielen. Für Tranter übrigens das letzte Mal. André Mumot war für Fazit da. Worum geht es denn bei The Hills Are Alive?
Es geht um die berühmte Trapp-Familie, die man kennt, gerade in Amerika, aus dem Musical The Sound of Music. Da ist das Auftaktlied The Hills Are Alive. Und es geht tatsächlich eigentlich um die Figuren aus diesem Film. Die sind ganz furchtbar alt geworden. Donald Trump hat eine Mauer gebaut, weil sie an der Grenze zu Mexiko leben. Und diese Mauer verläuft direkt durch ihren Vorgarten. Deshalb entschließen sie sich zurückzukehren nach Österreich. Aber die Einwanderungsbehörde versucht ihnen da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und das klingt so.
Why is it taking so long to finalize our immigration papers? Maria, my wife, is becoming very impatient.
You have to learn to be patient, like me.
We are, after all, special immigrants.
Yes, of course. Very special indeed, you and your wife. Two ex-Austrians and their 7 ex-Austrian children trying to return to their ex-Heimat. Very special indeed. Bravo. Bravo, Applaus, Applaus, bravo!
Ja, man merkt schon politischer Hintergrund, sag ich mal, aber doch klamaukige Umsetzung. Ja, ist es, was ist es, ein politisches Stück oder ist es, lehnt es sich vielleicht auch ein bisschen an das Musical an?
Beides. Es ist politisch, aber vor allen Dingen ist es eine große Gaudi. Und ich glaube, das ist das, was die beiden sich hier auch gönnen. Nikolaus Habjan und vor allen Dingen Neville Tranter, der eben bekannt gegeben hat, er wird nicht mehr spielen. Das sind seine letzten Aufführungen hier in Berlin. Das ist für seine Fans, glaube ich, deshalb auch ein großes Ereignis, ihn nochmal zu sehen. Und er hat sich heute Abend auch richtig verausgabt. Das hat man vom Publikum aus deutlich gemerkt. Es ist eine boulevardeske, komödiantische Auseinandersetzung mit diesem Stoff, der durchaus etwas Ernstes hat. Da geht es um Einwanderung, da geht es auch um Einwanderer aus Syrien, die nicht vorgelassen werden. Es geht um Ex-Nazis, die da in Österreich immer noch ihr Unwesen treiben. Da gibt es auch so eine Hitler-Parodie auf der Bühne. Aber das Ganze ist wirklich als befreiende, sehr amüsante und auch sehr bodenständige Komödie inszeniert. Das ist auch szenisch konventionell. Das ist eine ganz simpel erzählte Geschichte, die das Publikum zum Lachen bringen soll. Und das hat heute auch wunderbar geklappt. Es ist eine sehr österreichische Geschichte. Da hängen auch österreichische Flaggen auf der Bühne. Und da habe ich am Anfang gedacht, naja, ob das jetzt vom Berliner Publikum alles so hingenommen wird, obwohl da einige Änderungen auch vorgenommen wurden, damit das Berliner Publikum sich angesprochen fühlt. Aber das Publikum hat mit großer, großer Begeisterung und Hingerissenheit darauf reagiert. Da gab es Pfiffe und Bravo-Rufe und Standing Ovations, eigentlich fast wie bei einem Popkonzert.
Und wo Sie die Flaggen und die österreichischen Bezüge erwähnt haben, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe es Premiere genannt, aber eigentlich ist es gar keine echte Premiere. Das Stück wurde nämlich schon in Graz aufgeführt, wo die neue Intendantin vom Deutschen Theater Iris Laufenberg ja vorher Leiterin war. Das wirkt ja fast ein bisschen unambitioniert.
Es ist was sehr Besonderes, dass Iris Laufenberg diese Intendanz am Deutschen Theater, was ja immer noch amtierendes Theater des Jahres ist, dafür ist es ausgezeichnet worden für die Jahre unter Ulrich Kuhn, aber es ist das Theater des Jahres, dass sie diese Intendanz beginnt, indem sie eigentlich mehrere Häuser zusammenführt. Also sie hat einige Inszenierungen aus der Ulrich Kuhn-Zeit im Programm behalten, auch einige sehr gute Angabe zur Person von Elfriede Jelinek, gerade mit dem Fausttheater. Preis ausgezeichnet, wird weiterhin gespielt. Es gibt neue Inszenierungen, tatsächliche Premieren, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Aufführungen, die aus Graz mit übernommen wurden. Also wo sie zeigt, wir haben da auch vorher in Graz ganz gute Sachen gemacht, die bringen wir mal mit. Und das ist natürlich auch nicht überall immer so gut angekommen. Also man hatte den Eindruck, dieser Start war ein bisschen holprig, weil die eigentlichen Premieren erstmal nicht besonders für große Begeisterung gesorgt haben und eher tatsächlich diese Übernahmen aus Graz. Da gab es auch schon Bunbury in der Inszenierung von Claudia Bossert oder die kahle Sängerin von Anita Wolesika, offensichtlich sehr gut beim Publikum ankommt. Und jetzt hat man eben auch Nikolaus Habjan ans Haus geholt. Der wird auch noch zwei weitere Stücke präsentieren in dieser Spielzeit. Diese beiden Stücke sind aber übrigens auch von 2012 und 2018, kommen aus Wien und aus Graz.
Zudem gibt es momentan ja auch Querelen am Deutschen Theater. Wir haben hier bei Fazit vor kurzem über Klaus Steppert gesprochen, der als geschäftsführender Direktor fristlos entlassen wurde. Wie steht das Deutsche Theater denn insgesamt da?
Ja, es steht zumindest gerade in einem etwas schiefen Bild. Also man weiß nicht so ganz, was ist hinter den Kulissen da eigentlich los gewesen? Was hat sich da abgespielt? Das ist jetzt auch bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht nicht geklärt worden. Man weiß nicht wirklich, welche Konflikte da hinter den Kulissen wirklich stattgefunden haben in dieser Übergangsphase von der Intendanz von Ulrich Kuhn zu der Intendanz von Iris Laufenberg. Das werden wir vielleicht auch gar nicht erfahren, aber auf jeden Fall muss das Haus jetzt gerade irgendwie mit diesem etwas angeschlagenen Image kämpfen und hat eben auch dieses Problem, dass viele sagen, ihr macht ja gar nicht so viele eigene Premieren, aber es sind schon Premieren jetzt auch dabei, die großen Erfolg haben. Und auch heute Abend hat sich das gezeigt, wie ich ja schon gesagt habe, das Publikum hat das mit großer Begeisterung aufgenommen und es gibt auch andere Inszenierungen, die gut ankommen, also zum Beispiel die Katze auf dem heißen Blechdach in der Inszenierung von Anne Lenk wird vom Publikum sehr gut angenommen und vor allen Dingen die Ursonate nach Kurt Schwitters in der Inszenierung von Claudia Bauer ist ein richtiger Hit. Ich war in dieser Woche nochmal da bei einer ganz normalen Repertoirevorstellung und war auch da sehr überrascht, dass das Publikum derartig aus den Sitzen gesprungen ist. Das ist eine virtuose Show, die da geboten wird. Und das Deutsche Theater findet jetzt, glaube ich, so langsam doch einen Weg dahin, Inszenierungen auf die Bühne zu bringen, ganz neue Inszenierungen vor allen Dingen, die das Publikum auch zu schätzen weiß und die entsprechend gut ankommen.
André Mumot über The Hills Are Alive mit Nikolaus Habjan und Neville Trenter am Deutschen Theater. Morgen Sonntag gibt's die nächste Vorstellung. Big Brother ist als Sendeformat nun auch schon fast 24 Jahre alt, damals bei Erstausstrahlung ein echter Aufreger, dass sich Menschen in einem Container einsperren und von Kameras rund um die Uhr beobachten ließen, um dann von uns ZuschauerInnen rausgewählt zu werden. Der Basler Dramatiker und Regisseur Boris Nikitin hat 2020 diesen Container von damals auf die Bühne gestellt am Staatstheater Nürnberg für seine Inszenierung von Erste Staffel, 20 Jahre großer Bruder. Inzwischen steht ein Nachbau dieses Containers im Museum Tingeli in Basel. So wurde aus einem Bühnenbild Konzeptkunst. Susanne Burkhardt berichtet.
Wer in diesen Tagen durch das Museum Tingeli in Basel schlendert, der dürfte sich wundern. Zwischen den riesigen, verrückten Soundmaschinen des Künstlers Jean Tingeli steht ein schlichter Container. Als hätte man die Verwaltung provisorisch aus- oder besser eingelagert, mitten hinein in die Ausstellung. Doch da öffnen sich ganz langsam die grauen Plastikjalousien und wir schauen hinein auf eine spießige 90er-Jahre-Einrichtung. Grelle Komplementärfarben, blau, rot, gelb, billige Möbelhauseinrichtung mit traurigen Dekopalmen. Ein paar Schritte weiter eine offene Tür, daneben die Erläuterung. Was Sie hier sehen, ist ein leicht verkleinerter Nachbau des Original Big Brother Containers. Es werden Erinnerungen wach an die erste Staffel und besonders an die denkwürdigen Gespräche mit Teilnehmer Slatko.
Ja, und jetzt erklär mal zur Person, wer war William Shakespeare? Angenommen, es wäre jetzt so eine Frage, wer hätte gesagt, kein blasses Schimmer.
Shakespeare ist ein Dichter, also ein Lyriker.
Dichter?
Wie nennt man das? Schon ein Dichter im Endeffekt. Zum Beispiel Romeo und Julia ist halt so das Bekannteste.
Ist das auch von ihm?
Auch von ihm.
Ach so.
Also dann, was für alles verfilmt worden ist, ist Hamlet, Romeo und Julia.
Hamlet ist auch von ihm.
Bei diesem ganzen Richard der Blabla, da weiß ich gar nicht.
Jetzt ist der Container leer und still. Aber man fühlt sich beim Eintreten erinnert an die Stimmung damals, die sich aus diesen Räumen übertrug. Und an all die Debatten um das Format. Viel größer wirkten die Räume im Jahr 2000. Boris Nikitin hat sie vor 4 Jahren für seine Inszenierung Erste Staffel, 20 Jahre großer Bruder, auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg nachbauen lassen. Warum? Er wollte zeigen, dass wir heute, auch dank Social Media, gar nicht so weit weg sind von der Situation damals.
Die Ironie der Inszenierung 2020 war ja, ich hatte dieser Arbeit die These vorangestellt, dass wir damals alle über diesen Container gelacht haben und jetzt sitzen wir alle drin. Damit meinte ich tatsächlich diese sozialen, medialen Container, in dem wir uns alle permanent selbst beobachten und eigentlich uns gegenseitig den Rauswurf wünschen und uns gegenseitig nominieren und bewerten.
Doch kaum hatten die Proben zu dem Abend begonnen, brach die Pandemie aus. Und so saßen die meisten zu Hause, teilten der Welt über Kameras mit, wie sie sich gerade fühlten, was ihnen durch den Kopf ging oder was sie beobachteten. Ein bisschen so wie im Bekenntnisraum, dem Confessions Room im Big Brother Container von einst.
Das war dann der Punkt, wo ich dachte, und das war die zweite Ironie, wir konnten nicht so viel proben aufgrund der Maßnahmen. Ich saß ganz oft allein in dem Theater und blickte auf diesen leeren Container und war fasziniert tatsächlich von dieser Verlassenheit und von dieser Leere dieses Objekts. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, gerade in seiner Verlassenheit erzählt mir dieser Container ganz viel.
Also befand Boris Nikitin,
eigentlich muss man das in ein Museum stellen. Eigentlich ist es ein ethnologisches Objekt. Das ist eigentlich ein historisches Objekt. Diese Videokameras, die da drin rumhängen, in diesem Container, die haben eigentlich musealen Charakter.
Und so wurde aus dem Bühnenbild Konzeptkunst mit dem Titel The Last Reality Show. Und warum die letzte?
Mir gefiel einfach The Last Reality Show besser als The First Reality Show als Titel. Mir gefällt auch ein bisschen diese Melancholie, die darin mitschwingt. Das war etwas, was ich von Anfang an interessant fand. Also, dass es nicht nur darum geht, jetzt auf diese erste Staffel oder diesen ersten Container oder einen Epochenumbruch zu blicken, sondern auch im Gleichzug festzustellen, dass seither eine Zeit vergangen ist. Es gibt also so eine Melancholie darin, die ich gerade in Kombination mit Reality-TV, mit Reality-Shows, die ja so ganz stark mit Präsenz spielen, wo es ganz stark darum geht, da zu sein, das miteinander zu denken, das fand ich sehr reizvoll. Und deswegen dieser Titel und eben auch ein bisschen diese Idee von, vielleicht war es wirklich die letzte Reality-Show, weil ab dann waren es nur noch Imitation-Shows, könnte man sagen.
Das Interesse an realen Menschen und Geschichten durchzieht viele Produktionen des Dramatikers und Regisseurs Boris Nikitin. So hat er die tödliche Erkrankung seines Vaters in einem Text verarbeitet. Im Theaterstück Magda Toffler erzählt er von seiner Großmutter, die ihr Jüdischsein ein Leben lang verschwieg. Was ist echt, was ist erfunden und wie unbeeinflusst sind wir von anderen? Das sind Fragen, die Boris Nikitin auch weiterhin beschäftigen.
Das ist etwas, was mich sehr interessiert, wie man authentisch sein kann, wenn man permanent eigentlich von Reproduktionen und Darstellungen umgeben ist, die man ja selbst immer zu beobachtet und auch internalisiert und dann eben auch wieder reproduziert. Und ich glaube, das ist durchaus ein Aspekt, der mit dieser Medialität, mit der wir umgeben sind, zusammenkommt. Dass wir eigentlich immer wie mehr dabei sind, Bilder, Selbstbilder, aber auch Weltbilder zu reproduzieren, die wir bereits von anderen übernommen haben.
Boris Nikitin über seinen Big Brother Container, der vom Bühnenbild zur Konzeptkunst im Museum wurde. In einem anderen Museum, nämlich in Groningen, steht derzeit auch ein Nachbau, und zwar von der WG der Rolling Stones. Der soll jetzt versteigert werden. Bis zum 15. Januar kann man Angebote abgeben. Richtpreis 5.000 Euro. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Arno Ozesek mit dem ersten Wochenrückblick des neuen Jahres.
Im Januar wird viel von einem erwartet. Kein Alkohol, kein Fleisch, kein Zucker und richtig Fitness. Diagnostizierte Peter Praschel in der Tageszeitung Die Welt und bekundete tiefes Unverständnis für alle möglichen Besserungsillusionen. Es gibt keinen einzigen guten Grund dafür, dass ausgerechnet im Januar Neuanfänge gelingen sollten. Totaler Schwachsinn zum Beispiel, im Winter zum Veganer zu werden, wenn das Gemüse Variationen von Kohl sind, während man im Hochsommer, in dem die Pfirsiche platzen und die Tomaten leuchten, durchaus verführbar wäre. Warum sollte man sich Muskeln antrainieren, mit denen man dann nicht mal angeben kann? Warum sollte man etwas in einer Jahreszeit anfangen, in der einem die ganze Natur vorführt, dass alles, was einmal leuchtend angefangen hat, am Ende doch verblüht, also völlig vergebens ist? So der Weltautor Peter Praschel, den wir keineswegs zitieren, damit Sie jetzt Ihre guten Vorsätze aufgeben. Die geben sich schon von selbst auf, wenn es soweit ist. Neu im neuen Jahr die Talkshow von und mit Karin Mioska, die in der ARD Anne Will ablöst. Da Anne Will zuletzt keine AfD-Politiker eingeladen hat, fragt das Magazin Der Spiegel Mioska, wie sie es in diesem Punkt halten will. Wir stehen vor Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen drei Bundesländern liegt die AfD vorn, also müssen wir sie einladen. Das gilt allerdings nicht für jeden und jede aus dieser Partei. Nicht wenige von ihnen sind Meister im Errichten von Lügengebäuden. Da kommst du als Moderatorin im Überprüfen der Aussagen live nicht hinterher. Es würde ein bescheuertes Spiel werden. Nein, ja, stimmt nicht, stimmt doch. Und es gibt in dieser Partei jene, die so krass rechtsextrem sind, dass sie ebenfalls keine Einladung bekommen werden. Aber da ist beispielsweise Deutschlands erster AfD-Bürgermeister in Ragun-Jesnitz, Sachsen-Anhalt, der im Wahlkampf die Kita-Gebühren abschaffen wollte. Kaum stand er in der Verantwortung, musste er die Gebühren erhöhen. Mit ihm würde ich gern über populistische Versprechen reden. Karin Mioska im Spiegel-Interview. Unter den Populisten weltpolitisch relevanter als alle AfD-Politiker ist Donald Trump. Sollte er ins Weiße Haus zurückkehren, ist die NATO in Gefahr, hieß es in der Süddeutschen Zeitung, in der Joachim Klepper erklärte, warum Deutschland aufrüsten muss, um den Frieden zu schützen. Der schlimmste Fall, falls Trump Präsident wird, würde bedeuten, dass ohne US-Ausrüstung und Aufklärung erst der Widerstand der Ukraine kollabieren würde und sich Europa dann selbst helfen müsste gegen eine militärische Bedrohung durch ein triumphierendes Putin-Russland. Dann wäre das demokratische Europa ungefähr dort, wo es 1938 stand, politisch, mental und militärisch unvorbereitet auf eine jäh wachsende Bedrohung und auf Kriegstreiber, die keinerlei Verständigung wünschen. Faktisch verlässt sich die Europäische Union weiterhin auf den Schutzschirm der Weltmacht USA und setzt ihre Zukunft auf den verlässlichen Senior Biden. Das alles wird nicht so bleiben können. Joachim Klepper in der SZ. In die gleiche oder jedenfalls eine ähnliche Kerbe schlug der Historiker Martin Schulze-Wessel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unmerklich driftet die deutsche Politik wieder in Politikmuster zurück, die vor der Zeitenwende gültig waren. Nichts ist dafür so bezeichnend wie die Weigerung Berlins, das Lenkwaffensystem Taurus zu liefern. Ihren Grund hat die Absage paradoxerweise in der Effektivität der Waffe, mit der die Ukraine die russische Infrastruktur auf der Krim angreifen könnte. Das würde die Aussichten der Ukraine auf den Sieg, das heißt die Wiederherstellung ihrer staatlichen Integrität, erhöhen. Gerade angesichts solcher Signale wie des Verzichts auf Waffenlieferungen wähnt sich der Kreml auf der Siegerstraße und fühlt sich in seiner traditionellen Verachtung für westliche Demokratien bestärkt. Martin Schulze-Wessel in der FAZ. Wie geht Frieden, Immanuel Kant? fragte die Wochenzeitung Die Zeit, die den Königsberger Philosophen zum 300. Geburtstag in einer sinnigen Pose zeigte. Die Finger V-förmig zum Peace-Zeichen erhoben, das früher das Zeichen für Sieg, Englisch Victory, war. Michael Thumann berichtete, wie man in Königsberg versucht, aus dem Philosophen der Aufklärung einen Russen und Kronzeugen Putins zu machen, und verwies auf den Philosophen Leonard Kalinikow. Kalinikow meint, die Menschheit existiere überhaupt nur auf der Grundlage von Kants kategorischem Imperativ. Handle stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Der Westen verstoße dagegen, sagt Kalinikow. Bei euch propagiert der Staat Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Und das sei ein Bruch mit Kants moralischen Prinzipien. Weitergedacht, bedrohe es sogar das ganze Menschengeschlecht, zumindest alle Völker, die LGBTQ förderten und propagierten. Denn wenn der Westen die amoralische Vorstellung von gleichgeschlechtlicher Ehe zum allgemeinen Prinzip erhebe, dann gäbe es schließlich keine Kinder mehr und am Ende auch keinen Westen. So der Kant-Verdreher Kalinikow in einem Zeitartikel von Michael Thumann. Im alten wie im neuen Jahr, so wichtig wie brisant, die Haltung des Westens zum Massaker am 7. Oktober und zum Krieg Israels gegen die Hamas. In der Tageszeitung bemerkte Susanna Henschel, die laut Taz die postkoloniale Theorie in die Judaistik eingebracht hat, mit Blick auf den Nahostkonflikt und die Haltung junger Menschen in den USA, Israel wird da zum Symbol für etwas anderes. Es gibt eine Krisenstimmung und eine gewisse Hysterie. Trump hat die Leute hysterisch gemacht. Das macht nun auch die Linke. Zu Trumps Methode gehörte das Shaming. Leute anzuprangern und sich über sie lustig zu machen. Nun werden Israel und Juden an den Pranger gestellt und die Linke will sich nicht eingestehen, dass ihre Politik von den Rechten kommt. Susanna Henschel in der Taz. Wenn wir nun noch die Überschrift in der Welt schafft 1, 2, 3 viele Volksbegehren gegen Gendersprache erwähnen, dann ist klar, es gibt genügend Themen, auf die ein Jahreswechsel 0,0 Einfluss hat. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag. Was Ihren sozialen Umgang angeht, gestalten Sie selbigen vielleicht so, wie es eine FAZ-Überschrift ausdrückte. Gehaltvoll, aber zart, süß und doch nicht klebrig.
Das war die Kulturpresseschau mit Arno Orzesik. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.